Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 286, Matthäus 13, 47 bis 50.
Zwischen Himmel und Feuerofen werden wir aussortiert?
Was erwarten Sie für Ihre Zukunft? Ich meine jetzt nicht die paar Jahre oder Jahrzehnte, die Sie noch hier auf der Erde vor sich haben, sondern für Ihre langfristige Zukunft danach. Wird es Ihrer Ansicht nach irgendwie weitergehen? Und wenn ja, wie glauben Sie, wird Ihre Existenz dann aussehen? Jesus hat eine ganze Reihe von Gleichnissen über das sogenannte Himmelreich verkündet. Eins dieser Gleichnisse hört sich ziemlich erschreckend an. Seien Sie tapfer und hören Sie zu. In Matthäus 13, ab Vers 47, da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Wiederum gleicht das Himmelreich einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische aller Art fing. Als es voll war, zogen sie es heraus an das Ufer, setzten sich und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Schlechten warfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Na, das hört sich jetzt nicht sehr verheißungsvoll an. Da soll es ja offensichtlich ums Himmelreich gehen. Und zum Schluss wird der Feuerofen und das Heulen und Zähneklappern derer, die da hineingeworfen werden, wird dann genannt. Natürlich nur die Bösen, klar. Aber wissen Sie, ob Sie zu den einen oder anderen gehören oder gerechnet werden? Ja, und das soll jetzt von Jesus sein? Manche sind der Ansicht, dass das nicht der Fall ist, weil gerade Matthäus hat das insgesamt 6-mal, dieses Heulen und Zähneklappern, genannt. Der Lukas nur 1-mal. Ob das nun eine redaktionelle Angelegenheit von Matthäus ist? Manche sind der festen Ansicht, weil Jesus ist ein ganz Lieber und er kann doch so etwas nicht sagen. Nun ja, schauen wir mal. Da gibt es eine ganze Menge von Dingen, die Matthäus jetzt mit diesem Schlusssatz verbindet. Er sagt nicht nur immer Feuerofen, bei manchen sagt er dann auch Finsternis, in die Finsternis geworfen. In einem Gleichnis, das er Jesus sagen lässt, da wird der Betreffende in Stücke gehauen und dann zu den Heuchlern gerechnet. Und dann kommt er zu heulen und Zähneklappern, nachdem er in Stücke gehauen wurde. Man muss sich das mal klar machen. Aber es geht immer um dieses Heulen und Zähneklappern. Das ist ja nur eine Variante von Luther, der hat das mit Zähneklappern übersetzt. Man kann es auch Zähneknirschen nennen. Aber das Heulen, das ist immer ganz eindeutig. Ja, was kann das denn jetzt sein? Ist das jetzt wirklich original jesuanisch oder eine redaktionelle Verschärfung, weil Matthäus genau solche Formulierungen liebt? Aber allein die Tatsache, dass es bei Lukas auch einmal vorkommt, weist schon darauf hin, dass das offensichtlich wirklich eine Redewendung von Jesus war. Und man darf jetzt nicht vergessen, da gibt es noch ganz schön schärfere Bilder, beispielsweise in der Offenbarung des Johannes. Da gibt es einen feurigen Pfuhl mit Schwefel, in der alle möglichen hineingeworfen werden. zum Schluss so das Tier aus dem Abgrund, der falsche Prophet, der Teufel selbst, sogar der Tod selbst und sogar die Hölle selbst werden da hineingeworfen. Die Hölle wird in den Pfuhl geworfen. Interessante Formulierung, wenn jetzt der Pfuhl die Hölle wäre. Die Hölle wird in sich selbst geworfen. Naja, genau so kann es ja nicht gemeint sein. Man muss den Sinn des Ganzen in irgendeiner Weise verstehen. Ach ja, eine Gruppe habe ich noch vergessen. Diejenigen, die nicht im Buch des Lebens stehen. Wenn man das alles so schön äußerlich nimmt, dann weiß man ja ganz genau, was gemeint ist. Wenn man aber den Sinn verstehen will, und das ist viel wichtiger, dann beginnt das Ganze auch transparenter zu werden. Wir dürfen nämlich eins nicht vergessen, dass Jesus eigentlich nicht richten will, obwohl in Offenbarung 20,10 dann Folgendes steht: Und sie werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das hört sich ganz schön ewig an, klar. Und was ist das der Ausdruck? Der Zorn Gottes, ein ewiger Zorn Gottes, eine ewige Strafe. Ja, wofür denn? Für eine zeitliche Bosheit oder eine Bosheit, die irgendwie ewig gilt? Und wie lange ist ewig? Unendlich lange, ohne dass es jemals ein Ende gibt? Ist das Ewigkeit? Naja, in Wirklichkeit steht da nichts anderes als Aeon oder Äon. Und das ist die Übersetzung für ein Zeitalter. Eine Ewigkeit im Sinne eines gewaltigen Zeitabschnitts. Da wird auch von einer Welt zur anderen, von Zeitalter zu Zeitalter, von Äon zu Äon geredet. Jedenfalls ziemlich lang. Das kann man ja wohl sagen. Aber was, bitteschön, was ist echt ewig? Denn echt ewig, so wie wir ewig verstehen, ist eigentlich zeitlos, immer gültig. War niemals anders, es hat also keinen Anfang in der Zeit und es wird niemals anders sein, es hat kein Ende in der Zeit. Das Einzige, was wirklich zeitlos, also im echten Sinne ewig ist, das ist der Wille Gottes. Seine Ordnung. Ja, und wenn wir uns das jetzt mal klar machen, dann gibt es so etwas wie einen wahren Himmel. Und dieser wahre Himmel kann nur eins sein, das ist die Liebe Gottes selbst. Wir haben ja die Möglichkeit, diese Liebe Gottes ganz unmittelbar nachzuvollziehen, denn sie ist verkörpert in Jesus selber. Und dieses Wesen Gottes ist in sich unendlich rein. Also es gibt nichts, was wir als unrein bezeichnen. Es ist pures Licht, pure Wahrheit, pures Feuer, unendlich rein, von Ewigkeit her. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wenn das klar ist, dann ist es klar, dass auch alles das, was unrein ist, die Nähe des absolut Reinen eigentlich nicht ertragen kann. Das würde praktisch vernichtet werden. Aufgelöst, wenn es der Reinheit zu nahe kommt. Man stellt sich ja vor, dass Gott in seiner Reinheit das Unreine nicht ertragen kann. Und dass er deswegen das von sich wegweist. Da ist es genau umgekehrt. Das Unreine kann Gott nicht ertragen. Denn es ist einfach wie eine Art von Naturgesetz. Denn eine Flamme kann nur von einer Flamme selber unbeschadet überstanden werden. Zwei Flammen können ineinander übergehen und sie bleiben Flammen. Aber alles, was nicht selbst Flamme ist, wird durch die Flamme vernichtet, das ist klar. Und das hat eine Konsequenz. Gott hält das Unreine von sich fern. Deswegen, weil er es nicht ertragen kann, nur ertragen könnte er alles. Nein, aus Fürsorge, aus Liebe. Denn er will das, was unrein ist, nicht einfach vernichten. Er möchte, dass es rein werden kann und dazu muss er es von sich fernhalten. Er hat ja ein Ziel. Und dieses Ziel ist eindeutig, nämlich die Seligkeit für alle Geschöpfe, die Bewusstsein haben. Was ist die Seligkeit? Das ist nichts anderes als durchflutet sein von seiner Liebe. Zutiefst lebendig sein. Das ist dasjenige, was er als Ziel hat. Ja, und er möchte natürlich nicht, dass dasjenige, was seinem Wesen entspricht, die Seligkeit selbst, dann beim Durchfluten der Unreinen sie dann einfach hinwegfegt und eigentlich auflöst. Das ist natürlich unsinnig. Da ist die Liebe vor. Also Abstand und Hilfe, dass sich etwas entwickeln kann. Ja, und was haben wir denn mit dieser Seligkeit dann vor uns? Ja, dass wir uns unserer Existenz voll bewusst sind. Dass wir auch gleichzeitig schöpferisch gestalten können. Dass wir ja Jesus so ähnlich werden können, dass wir mit ihm zusammen, das ist so meine Redewendung, das Universum gestalten. Die Zukunft des Universums gestalten. Dass wir lernen, dass wir wachsen, dass wir staunen dürfen. Alles mit ihm gemeinsam. Aber die Notwendigkeit, die absolute Notwendigkeit dafür ist, dass wir von all dem frei sind, also von dem, was wir so als unrein, als irgendwie kaputt, nicht stimmig betrachten, dass wir davon frei sein. Und zwar in unserem innersten Wollen, nicht in dem Sinne, dass man dann sozusagen irgendwo so eine Portion Schuld aufgehäuft hat und diese Schuld wird dann weggetan und wir bleiben die gleichen. Nein, wir selbst müssen anders werden. Unser innerstes Wollen, unsere innerste Motivation, geradezu unser Charakter muss anders werden, sonst halten wir das schlichtweg nicht aus. Wir brauchen also für diese Zukunft das, was man ein reines Herz nennen könnte. So wie dieses Kindergedichtchen, das Kinderabendgebet, schaffe Gott in mir ein reines Herz. Ein reines Herz, ja. Kehren wir jetzt erstmal wieder zurück zum Text. Es gibt bei Jesus eine ganze Reihe von Gleichnissen. Und die beginnen immer bei Matthäus mit der Formulierung, das Himmelreich gleicht. Und dann kommen ganz viele Beispiele, vom Senfkorn bis wer weiß was. Aber eigentlich heißt das nicht Himmelreich, sondern Königreich der Himmel oder Königreich Gottes, weil nämlich bei den anderen, bei Markus und Lukas, wird genau das Gleiche, das Königreich Gottes genannt. Und jetzt denkt man natürlich in der Naivität, ja, das ist jetzt der Himmel, ne? Das ist doch klar, Königreich Gottes muss doch der Himmel sein. Nein, dieses Reich Gottes, damit ist das Wirkungsfeld Gottes auf dieser Erde gemeint. Nicht der Himmel, sondern das Himmelreich. Sein Wirkungsfeld hier auf dieser Erde. Das ist ja genau das, was Jesus auch gesagt hat. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also das Wirkungsfeld Gottes, das von ihm ausgeht, ist jetzt nahe herbeigekommen. Es kommt auf euch zu. Ja, und was das Besondere? Im Gegensatz zu dem, was man jetzt Himmel nennt, bei der Unreinheit überhaupt keine Existenzmöglichkeit hat, kann in diesem Himmelreich Gottes alles Mögliche existieren. Hier gibt es immer eine Durchmischung zwischen dem Guten, dem Bösen, dem Falschen, dem Wahren, dem Angenehmen, dem Unangenehmen, weil es nämlich zu dieser Erde gehört. Aber entscheidend ist dabei, dass hier Gottes Wirksamkeit deutlich wird. Das ist so ähnlich wie mit diesem Gleichnis von dem Feind, der das Unkraut auf den Acker sät und wo Jesus dann sagt, lasst es bis zur Reife kommen. Sobald alles zur Reife gekommen ist, sind die Dinge ganz klar unterscheidbar. Das ist das Böse vom Guten unterscheidbar. Und dann kann man das Unkraut entfernen und den guten Weizen in die Scheunen bringen. Ja, oder das Beispiel vom Sauerteig. Ja, da wird also eine Frau beschrieben, die ja, einen halben Zentner Sauerteig macht. Und die aber ein bisschen... Nein, falsch. Die einen halben Zentner Mehl durchmischt und ein bisschen Sauerteig dazu macht. Und der Sauerteig hat nun mal die Eigenschaft, letztendlich alles zu durchsäuern. So ist das auf dieser Welt. Völlig egal, was wir hier als vermeintlich edles und vollständiges und gutes glauben zu schaffen, es wird irgendwann durchsäuert von Heuchelei, von Eigensucht, von all dem, was so üblich ist. Diese Welt selber ist immer eine Mischwelt. Ja, und genau das gilt jetzt hier auch für dieses Schleppnetz. Mit Fischen aller Art, mit den gut essbaren und mit diesem unbrauchbaren Beifang. Und der Beifang wird normalerweise aussortiert. Ja, das ist natürlich bei den Riesenschleppnetzen, die es heute gibt, eine ziemliche Katastrophe für all die entsprechenden, ob das nun Wale, Delfine oder auch Seevögel, die sich da an den Netzen verhängen. Das sind Tausende, Hunderttausende, die dabei untergehen. Und da ist natürlich dieser Beifang katastrophal. Und das ist dasjenige, was natürlich jetzt hier nicht berücksichtigt wird. Hier geht es eventuell, ganz klar ist das nicht, aber um das, was bei einer Mission auch passiert. Wenn es darum geht, Menschen fürs Evangelium zu gewinnen, dann kann man vielleicht eine ganze Menge Menschen gewinnen. Und dann denkt man sich, ja, natürlich die Allerbesten. Nur diejenigen, die wirklich von Jesus dann durchdrungen sein werden und von seiner Liebe. Na, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering. Das wird genauso wie bei einem Schleppnetz sein. Da wird man eine ganze Menge von Zeugs auch mitfischen, die dazugehören wollen und auch dann dazugehören, die eigentlich letztendlich aussortiert gehören. Also es gibt ein ziemlich gemischtes Ergebnis, immer in dieser Welt. Ja, und ist das jetzt eine Aufforderung an uns, hier zu selektieren? Nein. Ganz explizit nein. Es ist hier nämlich genau das Gleiche wie bei diesem Sabotageunkraut des Feindes. Wenn man das macht, zerstört man eventuell genau das, was auch an Gutem wächst. Man kann das Gute wunderbar zerstören, wenn man das Schlechte ausgiebig und vermeintlich effektiv bekämpft. Denn um alles Schlechte zu bekämpfen, gibt es nur eine Möglichkeit. Man muss alles ausrotten. Dann gibt es auch nichts Gutes mehr. Und dann ist ja klar, dann gibt es auch nichts Schlechtes mehr. Aber das ist das Schlechteste, was man sich denken kann. Also heißt das überall, dass wir es auswachsen lassen müssen. Wir dürfen es nicht richten. Wir dürfen auch die Menschen nicht aussortieren. Auch nicht im Auftrag Gottes. Es ist das, was Gott selber macht. Und zwar nicht von Menschen im Hier und Jetzt. Unser eigenes Richten und Sichten ist immer zerstörerisch. Und das zerstört immer mehr, als aufgebaut oder wachsen kann. Matthäus 7, da ist es ganz klar, wenn Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Aber was sind denn jetzt eigentlich die Kriterien für diese Sichtung? Wie werden Menschen sozusagen für den Himmel schmackhaft? Wie können sie zu einer Reinheit kommen, die sie grundsätzlich ja für die guten Gefäße befähigt? Wenn man jetzt eine solche Reinheit als Maßstab nehmen würde, dann müsste man alles wegkippen. So sind wir offensichtlich nicht. Wenn man uns in irgendeiner Weise für Jesus gewinnt, dann sind wir immer noch ganz schön menschlich, reichlich menschlich und reichlich eigensüchtig, klar. Aber es ist so ähnlich wie mit diesem Gleichnis, das auch in diesem Zusammenhang von ihm formuliert wurde, wo die Saat auf verschiedenen Erdqualitäten aufgeht. Ja, dieser vierfache Acker. Es gibt teilweise ein gutes Ergebnis. Und wenn man es jetzt statistisch nimmt, vielleicht nur ein Viertel und drei Viertel selber ist entweder Unkraut oder das erstickt oder es wird niedergetrampelt oder so etwas. Es bleibt also diese Grundfrage, eine Grundfrage jeder Selektion. Wir haben ja da auch als Deutsche eine ungute Erinnerung an eine Selektion, die in Auschwitz an der Rampe, an der Bahnrampe von diesem Dr. Mengele passiert ist, wo dann diejenigen, die noch arbeitsfähig waren, seiner Ansicht nach aussortiert waren oder diejenigen, die er für seine teuflischen Experimente gebraucht hat. Alle anderen wurden dann ins Gas geschickt. Ja, wann werden Menschen sozusagen hinausgeworfen in die Finsternis oder in den Feuerofen mit Heulen und Zähneklappern? Müssen wir uns da Sorgen machen? Müssen wir Angst haben vor einem jüngsten Gericht? Müssen wir Angst haben von dieser sogenannten Trennung der Schafe und Böcke, wo dann Jesus als ein unerbittlicher Richter auftritt? Da dürfen wir eins nicht vergessen. Johannes 12, wer meine Worte hört, sagt Jesus, und bewahrt sie nicht, den richte ich nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Und dazu aus Johannes 3, Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Also ganz offensichtlich gibt es eine ganz natürliche Form der Unterscheidung. Eine Unterscheidung, die jetzt gar kein Fischer am Korb vornehmen muss oder ein Richter, der dann sagt, du gehörst jetzt dahin und du gehörst dahin, sondern es ist eine Unterscheidung, die durch die eigene Reaktion hervorgerufen wird angesichts von Licht und Wahrheit, die uns zu durchfluten beginnt. Was ist denn jetzt der entscheidende Unterschied zwischen den sogenannten Bösen und den sogenannten Gerechten? Das ist die Liebe Gottes im Herzen, das, was man Agape nennt. Haben Sie davon genügend? Ja, wir würden alle erstmal spontan sagen, nein. Also es geht auch gar nicht so sehr um die Quantität dieser Liebe Gottes im Herzen. Es geht eigentlich um was anderes. Es geht darum, dass der Keim für diese Liebe in das Herz von jedem hineingelegt worden ist. Wir sind so gebaut, so geschaffen. Und zwar macht sich dieser Keim bemerkbar als eine Sehnsucht nach einer Liebe, die wir normalerweise gar nicht finden auf dieser Welt. Nämlich nach einer irgendwie gearteten wahren Liebe, die uns zutiefst, zutiefst erfüllt und befriedigt. Und das, was wir so als Menschenliebe so kennenlernen, das ist also von Selbstliebe durchzogen. Und das kann diese Sehnsucht nicht in Wirklichkeit stillen. Aber die Menschen suchen überall danach, greifen danach und bekommen es nicht. Und jetzt gibt es zwei elementare Reaktionsmöglichkeiten darauf. Reaktion 1, das ist Enttäuschung, das ist Wut, dass man das nicht bekommt. Letztendlich auch Verbitterung, auch ein Machtwille, denn man will ja jetzt schließlich selbst dafür sorgen, dass es einem besser geht. Es entsteht dann auch eine Gier nach den Ersatzmöglichkeiten von Liebe. Das ist dann Anerkennung, das ist Erfolg, das ist Triumph. Das ist auch etwas, was einen in irgendeiner Weise erfüllen kann. Dann verschaffe ich mir das selbst, ist die Reaktion. Was daran böse ist, ist gar nicht immer offensichtlich äußerlich. Da ist so viel Heuchelei und Intriganz und Narzissmus und so etwas alles so ausgeprägt, dass das auch gleichzeitig wie verhüllt sein kann. Aber es ist dasjenige, was im Herzen rumort. Und wenn dann das Ende der Welt kommt, eigentlich ist das hier formuliert als Vollendung des Zeitalters. Hier kommt wieder das Wort Äon, Vollendung des Zeitalters. Eigentlich kann man sagen, wenn auch unsere eigene Welt zu Ende ist, dann wird das Gericht wirksam, nämlich das, wie Gott diese Welt gerichtet hat. Dann geht nämlich alles, was wir in dieser Welt als Liebesersatz uns verschafft haben, das geht verloren. Wir verlieren alles. Und was ist jetzt unsere Antwort darauf? Bei Reaktion 1 ist es ein Aufbäumen, eine Wut, ein Zähneknirschen, ein lodernder Hass auf diese vermeintliche Ungerechtigkeit. Das ist der Feuerofen, das ist die Dunkelheit, ja. Das ist dasjenige, was die Betreffenden geradezu verzehrt und quält natürlich auch. Was ist die Reaktion 2, die Alternative? Das ist die Einsicht in diesen eigenen elementaren Mangel und auch eine Einsicht in dieses totale Verirrtsein, dass man Absurdes in dieser Welt wollte und versucht hat, das alles mit den Möglichkeiten, die man glaubt zu haben, zu bekommen. Und wenn man das beginnt einzusehen, dann lässt man die Sehnsucht, die ursprüngliche Sehnsucht wieder zu, die Sehnsucht nach der wahren Liebe. Und dann entsteht so etwas wie ein innerer Schrei, ein Schrei nach dem, der als einziger diese Liebe geben kann. Und dann erfahren wir seine Antwort. Und dann entsteht Dankbarkeit. Unser Herz öffnet sich für seine Liebesantwort und wir nehmen seinen Liebesstrom in uns auf und dieser Liebesstrom beginnt uns von innen heraus zu verwandeln. Das ist wie eine schrittweise Reinigung, eine Ausspülung all der Selbstsucht, der Wut, der Rache, alles das, was in uns sonst vorher getobt hat. Es ist wie eine Heilung dieser inneren Zerrüttetheit. Wir erfahren das, was man wirklich Vergebung nennen kann. Wir sind wie neu geboren und wir sind hingerissen von seiner Zärtlichkeit und Fürsorge. Und wir sind dann auch bereit, uns an seine innere Führung und an seine Leitung auch wirklich uns dahin zu geben. Das ist, als ob innerlich die Sonne aufgehen würde. Also eins ist klar, wir werden nicht verurteilt, sondern wir sprechen durch unsere eigene Reaktion auf die Wahrheit, das Licht der Wahrheit, das uns dann begegnen wird, unser eigenes Urteil. Für die einen wird diese Wahrheit unerträglich, für sie ist das die Flucht in die Dunkelheit. Und für die anderen ist sie zwar schmerzlich, traurig, vielleicht manchmal auch geradezu entsetzlich, aber unendlich heilsam. Ja, das ist seine Art. So macht er das und nicht anders, wenn er uns für seine Liebe einsammelt.